Also wenn man diesen Gottesdienst so mitverfolgt und so hört, was hier passiert, was Leute erzählen, dass Gott in ihr Leben eingreift und etwas bewirkt, dann fasziniert mich das. Und dann bin ich unheimlich froh, dabei sein zu können. Da bin ich unheimlich froh, Teil dieser Gemeinde sein zu können, mit meinen Geschwistern Zeit verbringen zu können und zu sehen, wie Gott eingreift. Ich habe mich heute entschieden, in diesen Bibeltext, um den es heute gehen wird, steil einzusteigen und ihn direkt am Anfang der Predigt zu lesen. Also, ich lade jeden, der möchte, ganz herzlich dazu ein, mitzulesen. Wir sind im 9. Thema des 1. Thessalonicher Briefes, Kapitel 5, von Vers 12 bis 15. Das ist die Seite 906. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12. Dort heißt es: Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinden übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist ein schöner Text. Und jetzt können wir auch ein bisschen besser nachvollziehen, warum der Gerd gesagt hat und sich so gefreut hat auf den Text. Ja, den kann man nicht so leicht übergehen, wenn man so in einer Serie drin ist. Und das ist wirklich so. Diesen Text würde ich mir nicht so ohne weiteres als Predigtext aussuchen. Und trotzdem ist er ganz faszinierend. Er ist wirklich beeindruckend. Wer so die letzten Predigten mitverfolgt hat, die hier gehalten worden sind, außer die Spezialgottesdienste, die es so gab, der hat gemerkt, dass es recht himmlisch zugegangen ist. Den großen Tag im Fokus haben, den Blick auf die Zukunft, wie man richtig wartet. Und Paulus hat wirklich, bevor unser Text jetzt hier steht, 17 Verse lang den Thessalonichern erklärt, was in der Zukunft auf sie wartet. Er hat ihnen erklärt, wie sie warten sollen. Er hat ihnen erklärt, was mit den Toten passiert, die in der Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt, geschieht. Er hat ihnen erklärt, dass sie nicht schlafen sollen, sondern wach sein sollen und wach bleiben sollen und wie das gelingen kann. Auch das hat er ihnen erklärt. Eben diesen großen Tag, diese Zukunftserwartung, die stand jetzt 17 Verse lang im Fokus. Darum ging es. Mit diesem Text erdet Paulus die Gemeinde wieder. Er bringt sie wieder zurück zur Erde und das auf eine Art und Weise, die ganz beeindruckend ist. Denn in der Gemeinde, das ist eine ganz junge Gemeinde, die war noch kein Jahr alt zum Zeitpunkt, als er diesen Brief geschrieben hat, hatte sich ein entscheidendes und auch ein schwieriges Problem eingeschlichen. Und dieses Problem möchte ich einmal mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Es gab einmal einen Prediger und der ging zum Hausbesuch zu einer Frau. Und diese Frau war allein stehen und lebte in ihrem Haus und draußen rum im Hof und im Garten sah es katastrophal aus. Überall lagen irgendwelche Sachen rum und Gegenstände und es war einfach furchtbar mit anzusehen, wie es da ums Haus herum aussah. Noch schlimmer wurde es, als er das Haus betrat. Es war wirklich unordentlich und ungepflegt. Und als er sich dann so hingesetzt hat, um das Gespräch anzufangen, stand die Frau auf und ging ans Klavier und begann völlig salbungsvoll zu spielen und zu singen: Meine Heimat ist droben in der Höhe. Und der Prediger unterbrach sie in diesem Augenblick und sagte: Und die Arbeit ist ganz in der Nähe. Diese kleine Geschichte, die verdeutlicht sehr gut das Problem, das sich in Thessalonich eingeschlichen hatte. Vor lauter Zukunftserwartung gab es einige Geschwister in der Gemeinde, die bereits abgehoben waren. die völlig abgehoben ein Leben führten, weil sie sagten, so sieht wahre Jesus-Erwartung aus. So muss man das machen. Und ich werde später noch ein bisschen näher darauf eingehen. Und das ist eine Sache, die mich an der Bibel unheimlich fasziniert und begeistert. Die Bibel, das Wort Gottes, ist in der Lage, präzise zu unterscheiden und den manchmal ach so schmalen Weg zwischen zwei Extremen zu finden. Die Bibel kann das auf eine unvergleichliche Art und Weise. Und in Thessalonich, hier in diesem Brief, macht Paulus das. Da gibt es auf der einen Seite eine Himmelserwartung, die alles andere vergessen lässt. Nichts, was hier auf der Erde passiert, hat noch irgendeine Bedeutung. Es ist so ein schwärmerischer, traumhafter Zustand. Und auf der anderen Seite ein Extrem der Erdgebundenheit. Nur das, was hier passiert, zählt. Alles aus diesem Leben herausquetschen zu müssen, das ist das höchste Ziel. Das Hier und Jetzt hat oberste Priorität. Diese beiden Extreme gab es in der Gemeinde in Thessalonich. Und Paulus findet hier einen wunderbaren, schmalen Weg zwischen eben diesen beiden Extremen hindurch. Und dieser schmale Weg, der sieht gerade so aus, dass diese Zukunftserwartung, dass Jesus wiederkommt, dass es ein Gericht mit ewigen Folgen geben wird, jedem einzelnen Augenblick hier auf dieser Erde gerade erst Bedeutung verleiht. Und so ist es beides, diese Zukunftserwartung, die wir festhalten müssen als Christen. Und genauso wird das unseren Alltag prägen und wir werden spüren, dass in jeder Tat, Jesus sagt sogar, dass in jedem Glas Wasser, das ich einem gebe, eine tiefe Bedeutung drin steckt, ein Ewigkeitswert. Wenn mit dem Tod hingegen alles aus ist, dann macht es letzten Endes keinen Unterschied, ob ich dieses Glas Wasser weiterreiche oder nicht. Halt, sagen einige, die ganz aufmerksam sind. Boris, so kannst du das nicht sagen. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen doch Humanität leben. Wir müssen doch gut sein. Wir müssen doch etwas Gutes tun in dieser Welt. Wer sagt, dass es so etwas wie das Gute gibt, der muss auch sagen, dass es so etwas wie das Böse gibt. Wer sagt, dass es Gut und Böse gibt, der muss auch sagen, dass es ein moralisches Gesetz geben muss, das mich unterscheiden lässt zwischen Gut und Böse. Und wer sagt, dass es dieses moralische Gesetz geben muss, der muss auch zugeben, dass es einen geben muss, der dieses moralische Gesetz gegeben hat, oder? Keine Gesellschaft, kein Philosoph und kein Politiker hat das Recht, ein solches für alle Menschen gültiges Gesetz zu geben. Mit welchem Recht sollte er das tun? Man sagt, ja, das, was die Allgemeinheit für richtig hält, das ist das Gute. Ja, in der einen Gesellschaft soll man seinem Nachbar helfen, in der anderen darf man ihn essen. Es gibt Südseestämme, wo das durchaus praktiziert worden ist in der Vergangenheit. Da war das als gut angesehen. Wer also sagt, es gibt in der Welt so etwas wie Gut und Böse, der muss zugeben, dass es ein moralisches Gesetz geben muss. Und wer zugibt, dass es ein moralisches Gesetz geben muss, um das zu unterscheiden, der muss auch zugeben, dass es jemanden geben muss, der dieses Gesetz gegeben hat. Und das kann keiner aus dieser Welt gewesen sein. Ich möchte das mit einem Bild verdeutlichen. Wenn wir die Uhrzeiten umstellen, Sommerzeit, Winterzeit, dann kommt man manchmal echt durcheinander, oder? Dann hat man manchmal im Handy die eine Zeit, weiß aber nicht genau, wird die Zeit jetzt aus dem Internet genommen oder aus dem Netz. Die Wanduhr, die hat nochmal eine andere Zeit, meine Armbanduhr, die habe ich vor 2 Jahren das letzte Mal zurückgestellt oder vorgestellt. Was machen wir, wenn so viele verschiedene Uhrzeiten in der Wohnung sind? Wir suchen, meistens im Internet, oder? Ich glaube, es gibt sogar eine Telefonnummer, die man anrufen kann, dann kriegt man die Uhrzeit gesagt. Zumindest gab es das früher mal. Habe ich mir erzählen lassen. Und wir brauchen also, um alle unsere Geräte wieder einzustellen, eine Referenzzeit. Eine Referenzzeit, eine Uhrzeit, die sagt, das so ist die richtige Uhrzeit. Und dann kann ich sagen, okay, diese Uhr muss eine Stunde vor, die andere eine Stunde zurück oder wie auch immer. Und genauso ist das auch, wenn man Gut und Böse unterscheiden will. Wir brauchen eine Referenz, die außerhalb unserer Welt ist. Ohne diese Referenz kann niemand sagen, was gut und böse ist. ein solches moralisches Gesetz, das für alle gültig sein soll, dafür muss es einen Gott geben. Nur Gott kann eine solche Referenz geben und ein solches moralisches Gesetz geben. Wir sehen also, dass Paulus hier mit dieser Balance, die er hier in diesem Text, in diesem Zusammenhang findet, deutlich macht, dass sowohl eine übertriebene, eine schwärmerische Zukunftserwartung völlig losgelöst von dieser Erde, als auch eine Erdgebundenheit, beides falsche Wege sind. Wir brauchen den Weg dazwischen. Und erst das wird dem Jetzt und Hier, jedem Augenblick, eine besondere Bedeutung geben. Jetzt haben wir ein ziemlich philosophisches, für manche vielleicht, aber dennoch massives Fundament gelegt für das, was jetzt gesagt wird. Dieser Gott, der die alleingültige Referenz ist, nach der sich alles ausrichtet, er weiß ja, was wir Menschen zutiefst brauchen. Und wie wir gepolt sind. Und wir Menschen, wir sind Gemeinschaftsmenschen. Wir sind auf Gemeinschaft ausgerichtet. Wir brauchen Gemeinschaft, wir suchen Gemeinschaft. Das kann man ganz leicht an Facebook ablesen. Facebook hat sage und schreibe 1,3 Milliarden Nutzer, die mindestens einmal pro Monat online sind. Ein soziales Netzwerk also, das dir vermittelt, du bist nicht allein. Gemeinschaft. Ich möchte zusammen sein mit jemandem. Und trotzdem, dass so viele vernetzt sind, ich glaube, nie war die Welt vernetzter als heute, sagt die Statistik, dass 40% der Menschen in der Schweiz ab 15 aufwärts sagen, ich bin einsam. 40%. Das ist enorm. In der Gemeinde soll jedes Kind Gottes, jeder Christ Gemeinschaft erleben dürfen. Und damit das geschehen kann, gibt Paulus uns hier einige Voraussetzungen, einige Anweisungen, wie diese Gemeinschaft gelebt werden soll. Ihr merkt, ich habe jetzt ein großes Fundament gelegt und einen Vorspann gemacht, um diesen Text an Gewicht gewinnen zu lassen. Um zu sagen, dieser Text ist nicht einfach nur ein Tipp, wie wir miteinander leben sollen, sondern das sind Gottes Anweisungen, wie wir Gemeinde gestalten dürfen. Und er beschreibt fünf Gruppen und wie sie behandelt und wie mit ihnen umgegangen werden muss. Die erste Gruppe wird in Vers 12 bis 13 beschrieben. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Es geht um Diakone, Älteste und Pastoren. Die Anweisungen sind hier recht klar. Anerkennen, mit Achtung und Liebe begegnen. Kurz zusammengefasst. Nun macht die Bibel deutlich, ich möchte das einfach mal zusammenfassen, diese drei Dienste, die wir hier unterscheiden, als Verantwortungsträger in der Gemeinde. Und da heißt es in 1. Timotheus 3, Vers 1, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Groß und ehrenvoll. Und das klingt gut. Das klingt eigentlich wie ein Traumjob. Das klingt ja nach einer schönen Sache. Paulus sagt, wer sich darum bemüht, wer das gerne tun möchte, der begehrt ein gutes Werk, so sagt es die Elberfelder Übersetzung. Das ist eine gute Sache. Die Bibel macht aber auch deutlich, dass diejenigen, die Verantwortung tragen in der Gemeinde, diejenigen sind, die an die Front gehen. Das sind diejenigen, die nach vorne treten. Das sind diejenigen, die aus der Schlachtreihe nach vorne gehen und zuerst Zielscheibe werden. Die Bibel macht deutlich, dass Verantwortungsträger in der Gemeinde diejenigen sind, die massiv angegriffen werden, die massiv vom Teufel attackiert werden. Sie sind an der Front, in der Schusslinie. Das sind diejenigen, die zuerst sterben bei Verfolgungen. Da werden die Verantwortlichen in der Gemeinde zuerst angegriffen. Dieser Dienst ist schön und er ist ehrenvoll. Und Geschwister, ich tue ihn so gerne. Das ist eine so wunderbare Aufgabe. Das ist nicht jeden Tag gleich. Es fühlt sich zumindest nicht jeden Tag gleich an. Aber es ist eine wunderbare Aufgabe. Und dennoch spüre ich, obwohl wir jetzt erst, wie viel? 3 Monate? 4? Ganz kurz sind wir erst hier. Und ich spüre das. Ich spüre das, dass der Teufel immer wieder versucht, Angriffe zu starten. Immer wieder versucht, zu packen. Irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden, wo man einen aushebeln kann. Dieser Dienst, wie die Bibel ihn beschreibt, kostet enorm viel Kraft. Und dieses Wort, das hier, Entschuldigung, verwendet wird, das bedeutet genau das, so wie es hier auch übersetzt wird, die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind. Das bedeutet ein sich verausgaben für die Gemeinde. Dieser Dienst ist ein Verausgaben, er ist anstrengend, er ist schwer, das bedeutet Gebet, das bedeutet durchhalten, durchtragen. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr diese Leute, die besonders angegriffen werden, dass ihr die Leute, die besonders an der Front stehen, dass ihr sie schützt. Die Bibel schützt diese Leute auch. Natürlich ist es manchmal herausfordernd und schwer, aber sie schützt diese Leute auch. Und Paulus sagt, eine Gemeinde soll so sein. Sie soll diese Leute schützen. Und das ist gar nicht so einfach. Denn schaut, wie es hier beschrieben wird. Es wird hier so schön formuliert in dieser Übersetzung. Und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Hier steht im Grunde, die euch zurechtweisen. Die euch zurechtweisen, zurechtbringen. Das bedeutet, jemanden wieder auf die Straße zurückholen, jemanden, der in eine falsche Richtung unterwegs ist, wieder zurückzuholen. Das ist nicht immer leicht. Das nimmt man nicht so gerne an. Wie kannst du dir erlauben, in mein Leben hineinzusprechen? Wie kannst du dir diese Freiheit herausnehmen, mich korrigieren zu wollen? Aber das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Verantwortlichen. Sie sollen den Überblick behalten. Das ist wie bei einem Navigationssystem, oder? Das ist manchmal wie bei einem Navigationssystem, da ist man unterwegs und dann sagt diese freundliche Frauenstimme, bitte wenden. Und da kann ich sagen, also hör mal, nein, auf gar keinen Fall, ich wende nicht. Was willst du mir hier sagen? Ich fahre jetzt weiter. Was nimmst du dir eigentlich raus? Bitte wenden. Und dann muss man manchmal wenden. Und dann ist das irgendwie peinlich als Mann sowieso. Dann muss man vielleicht noch nach dem Weg fragen oder so. Aber bei einem Navigationssystem, das gibt einem Richtungsweisungen. Und wenn man dieser Richtungsweisung folgt, dann ist es meistens gut. Aber dennoch kann sich auch ein Navigationssystem irren, oder? Und auch wenn ein Navigationssystem manchmal links sagt, muss man rechts gehen. Und genauso ist es mit den Verantwortlichen auch. Wenn Richtungsanweisungen gegeben werden, muss man das prüfen. Man muss schauen, was sagen die Schilder in unserem Bild. Und das ist die Bibel. Und wenn ich das prüfe und erkenne, ja, das Navi hat recht, dann sollte ich folgen. Das ist manchmal unangenehm und trotzdem ist es wichtig. Was meint Paulus mit diesen Worten? Was entsteht hier? Dieser Dienst, der Diakonenälteste, Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Danke übrigens, Gerd, das hat eine hohe Belohnung im Himmel. Wer einem meiner Geringsten ein Glas Wasser gibt. Dieser Dienst der Diakonen, Älteste und Pastoren kann entweder gehindert werden oder behindert werden oder gefördert werden. Und da möchte ich euch mal eine Bibelstelle vorlesen aus Hebräer 13, Vers 7. Dort heißt es, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde. Und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Das sagt die Bibel darüber. damit dieser Dienst in Freude geschehen kann, damit man ihn gerne tut. Ich kenne Gemeindesituationen, da ist es ganz, ganz anders. Ich kenne Gemeindesituationen und da werden Älteste oder ich nehme es mal allgemein, Verantwortliche der Gemeinde verbal mit Füßen getreten. Es wird kritisiert, es wird rumgemeckert, es wird eine Atmosphäre erzeugt, die eigentlich kaum Luft zum Atmen lässt. Diese Leute werden regelrecht zerstört. Und ins Ausgebranntsein getrieben. Paulus geht es hier um ein Klima, das in einer Gemeinde herrschen darf, das diesen Dienst fördert, das von Anerkennung und Wertschätzung und Liebe geprägt ist. Wir können ein Klima erzeugen in unserer Gemeinde, das diesen Dienst wirklich angenehm macht. Paulus sagt hier nicht, sie sind fehlerlos, sie sind niemals zu kritisieren, alles, was sie machen, ist gut. Nein, all das sagt Paulus nicht. Paulus sagt, erzeugt in eurer Gemeinde eine Atmosphäre, ein Geruch, ein Klima der Wertschätzung, der Annahme, der Liebe, der Anerkennung, damit sie ihren Dienst gut und mit Freude tun können. Denn was würde es einer Gemeinde nutzen, wenn ein Pastor völlig zerschlagen jeden Morgen aufwacht und denkt, wie überstehe ich diesen Tag? Wie soll ich die nächste Predigt machen? Wenn ich die Leute anschaue, ich sehe nur Blitze auf mich einschlagen. Was hat eine Gemeinde davon? Gar nichts. Aber wenn dieses Klima der Anerkennung und der Liebe entstehen kann, dann ist das eine Win-Win-Situation. Dann dürfen Verantwortliche in einer Gemeinde ihren Dienst und ihre Aufgabe gern und mit Freude tun und die Gemeinde profitiert und darf sich erfreuen an einem Pastor, an einem Ältesten, an einem Diakon, der freudestrahlend seine Aufgaben wahrnimmt. Das ist die erste Gruppe. Die nächsten sind etwas kürzer gefasst, auch hier im Text. Deswegen braucht sich keiner jetzt zu ängstigen, was mit seinem Gericht zu Hause passiert. Die nächste Gruppe wird in Vers 14 beschrieben. Weiter bitten wir euch, Geschwister, und jetzt ist die Gesamtgemeinde angesprochen, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Und das ist noch eine harte Aufgabe. Weiß die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Wer ist damit gemeint? Was sind das für Leute? Dieser Begriff, die Unordentlichen sozusagen, das ist aus der Militärsprache genommen. Und gemeint ist einer, der aus der Schlachtordnung ausbricht. Da ist eine Schlachtordnung unterwegs, bereit zum Kampf und sie gehen vorwärts. Und einer bricht da völlig aus. Eine Lücke in der Schlachtordnung. Ich erinnere mich an einen Film, der so diesen Kampf der Spartaner gegen das riesige persische Reich zeigt. Und da gibt es einen Mann, der unbedingt mitkämpfen wollte und der unbedingt mit so in diesen Krieg ziehen wollte. Und dann kam er zu dem König und sagt, ich möchte mitkämpfen. Und er sagt, nimm dein Schild. Und er nahm den Schild. Er sagt, und jetzt heb ihn hoch. Und er konnte durch eine körperliche Behinderung diesen Schild einfach nicht so weit hochheben. Und er sagt, tut mir leid, du kannst nicht mitkämpfen. Aber wieso hier? Ich habe doch alles, ein Schwert, ein Schild, ich kann doch mitkämpfen. Er sagt, nein. Wenn die Schlachtreihe löchrig ist, wenn sie Lücken hat, dann können wir diesen Kampf nicht gewinnen. Jeder Schildträger schützt mit seinem Schild seinen Nebenmann, der direkt Schulter an Schulter bei ihm steht. Wenn du dein Schild nicht hoch genug heben kannst, kann dein Nachbar nicht geschützt sein. Diese Schlachtreihe musste geschlossen sein. Sie mussten zusammenstehen wie eine Einheit. Und Paulus sagt, weiß die zurecht, die da ausbrechen, die sich nicht einordnen wollen. Jetzt klingt das für unsere postmodernen Ohren recht anspruchsvoll. Ich sage, ja, Moment mal, muss ich mich dann hier irgendwie einordnen in so einer Schlachtreihe? Schlachtreihe, muss ich irgendwie mich einer Gehirnwäsche unterziehen, damit wir alle gleich denken und gleich ticken? Damit ist es nicht gemeint. Ich möchte gleich
noch genauer erklären, was das genau bedeutet. Wenn wir in den zweiten Timotheusbrief gehen, eine Seite weiterblättern, in Kapitel 3, der Vers 11 und 12, da beschreibt Paulus, wer die Unordentlichen, die ein ungeordnetes Leben führen, in Thessalonich waren. 3, Vers 11. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Das waren also die mit einem ungeordneten Leben in Thessalonich. Das waren diejenigen, die faul herumsaßen. Und jetzt kommt die Situation, die ich am Anfang beschrieben habe, wieder zur Geltung. Diese Leute nämlich, sie waren der Meinung, wir sind die wirklich Frommen in der Gemeinde. Paulus hat gesagt, wir müssen ja die Zukunft im Blick haben, wir müssen auf Jesus warten. Und deswegen haben sie so gewartet, dass sie ihre Arbeit gekündigt haben, dass sie alles links und rechts haben liegen lassen und sie haben gewartet. Aber bis Jesus dann wiedergekommen ist oder wiederkommen sollte, haben sie sich von der Gemeinde durchfüttern lassen. Und Paulus sagt, das ist ein ungeordnetes Leben, dass man nämlich unter dem Deckmantel der Frömmigkeit, unter dem Deckmantel der Frömmigkeit seine eigene Faulheit, seinen eigenen Stolz, ich bin besser wie ihr, ich warte besser wie ihr, zudecken möchte. Das bedeutet ungeordnet. Das bedeutet ein ungeordnetes Leben in unserer Gemeinde heute hier. Es bedeutet, dass man unter dem Deckmantel der Frömmigkeit niemals seinen Stolz und seine Faulheit verstecken darf. Das sind diejenigen, und da kenne ich ein ganz, ganz massives und schlimmes Beispiel in einer Gemeinde, wo genau das passiert. Wo jemand von sich behauptet, ich bin hier eigentlich der Frommste im Bunde. Ich bin eigentlich derjenige mit der genauesten Bibelkenntnis. Mir könnt ihr nichts vormachen. Ich bin über jede Diskussion und jede Argumentation erhaben. Der unter diesem Deckmantel seinen Stolz züchtet, düngt und gedeihen lässt. Das sind Leute, die vor lauter Stolz und Überheblichkeit immer wieder Kritik in die Gemeinde schießen und Dinge zerstören, die aufgebaut worden sind. Und Paulus sagt, da ist die ganze Gemeinde gefragt, nicht nur die Verantwortlichen. Weist die Unordentlichen zurecht, weist diejenigen zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. In ihrem Inneren ist nicht Ordnung, da ist Unordnung, da ist Durcheinander. Da ist Stolz und da ist Hochmut. Und dieser Deckmantel, der muss weg. Und die ganze Gemeinde ist herausgefordert, da zurechtzuweisen, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. An dieser Stelle geht es um Menschen, die unter diesem frommen Vorwand die Arbeit der Gemeinde behindern. Sie klagen an, hinterfragen, ziehen in Zweifel, machen schlecht. Und das mit einem frommen Anstrich. Die zweite Gruppe, die hier erwähnt wird, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Schaut man hier in den Grundtext, dann stellt man fest, dass es hier eine Formulierung gibt, dass die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, Menschen sind, die nur noch ein kleines bisschen Leben in sich haben. Die eine ganz kleine Seele haben, so ist es hier wörtlich gesagt. Diejenigen, die unter der Last des Lebens schier zerdrückt werden. Das sind diejenigen, wo Schicksalsschläge, wo Verluste ein klein machen, wo das Leben und die Kraft und der Elan und die Freude des Lebens so rausgesaugt werden durch diese Ereignisse. Und diese Menschen brauchen Ermutigung. Und ich bin so froh, dass das heute hier erzählt worden ist. Das ist praktisches Gemeindeleben, was ihr hier erzählt habt. Dass ihr gesagt habt, Und ich bin ermutigt worden, Gerd, vielen Dank für dein Zeugnis. Und das dürfen wir tun. Die Bibel fordert uns hier auf und da gibt es nicht viel auszulegen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, die unter der Last des Lebens wirklich, die schwach sind. Ein Anruf, ein Zettel, ein Händedruck, ein Besuch, kleine Dinge, eine Einladung zum Kaffee, kleine Dinge, die ermutigen. Aber wir haben das in unserer Familie so wunderbar erlebt. Als mein Vater gestorben war, war das für uns ein Riesenschock. Völlig plötzlich in einem evangelistischen Einsatz in Russland ist er im Zug einfach zusammengebrochen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Und ist gestorben. Und das ist ein völliger Schock. Und diese Gedanken muss man erstmal sortieren. Und dann bin ich einmal, wie zufällig, in einen Kinderstundenraum gegangen in unserer alten Gemeinde. Und da war eine Wand, so ein Whiteboard, so eine Tafel. Und da waren verschiedene Dinge aufgeschrieben mit der Überschrift Gebet für Familie Grunau. Da waren Bilder von uns allen. Da standen Ermutigungsverse an der Tafel. Jetzt wird es emotional, Entschuldigung. Das ist Ermutigung. Und ich stand da und ich war völlig erschlagen und ich dachte, was ist das denn? Was kommt mir hier entgegen? So eine einfache Sache, das war einfach nur so eine weiße Tafel, Gebet für Familie Grunau und die haben für uns gebetet. Die haben uns getragen in dieser Zeit. Und das dürfen wir als Gemeinde leben, wir dürfen das. Wir dürfen die ermutigen, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Die dritte Gruppe, die hier beschrieben wird, ist, helft den Schwachen. Helft den Schwachen. Wer ist hier gemeint? Hier können ganz verschiedene Gruppen bezeichnet sein. Körperlich schwache, kränkliche Menschen, schwach in Bezug auf geistliche Dinge, geschwächte Menschen im Kampf gegen die Sünde. All diese Leute brauchen Hilfe. Helft ihnen. Nehmt sie an, heißt es im Grundtext. Nehmt sie an. Schwache Menschen brauchen manchmal viel Zeit und es braucht ganz viel Geduld, ihnen zu helfen, einfach zuzuhören. Aber in der Gemeinde Gottes, in dieser Familie, werden Schwache aufgenommen und sie werden getragen und ihnen wird geholfen. Und wir sollen die Augen auftun, wo sind Schwache? Ich darf endlich anfangen, von mir selber wegzuschauen und auf diejenigen zu gucken, die Hilfe brauchen. Wo kann ich einsetzen? Wo kannst du ansetzen? Sich jemandem anzunehmen, bedeutet, ihn nicht zurückzuweisen. Ich nehme diesen Menschen, diesen schwachen Menschen an als Teil der Familie. Manchmal ist das unbequem, manchmal passt das nicht in meine Agenda, in meinen Zeitplan. Manchmal empfinden wir solche Leute als störend und manchmal als dass sie unsere Kraft aufsaugen oder so. Dass sie unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, obwohl wir diese vielleicht anderen Personen geben wollen. Aber die Bibel fordert uns auf, helft den Schwachen. Helft sie, helft ihnen. In Vers 15 wird jetzt noch eine andere Gruppe, oder am Ende von Vers 14 und Vers 15 wird noch eine andere Gruppe angesprochen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Was damit gemeint ist, möchte ich einmal mit diesem Rucksack verdeutlichen. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Wir sind manchmal der Meinung, und diese Meinung, die kursiert in dieser Welt, dass wenn mir Leid widerfährt, wenn mir jemand etwas Falsches tut, und ich die Gelegenheit und die Möglichkeit zur Rache habe, dann ist es aufgehoben. Dann ist es ausgeglichen. Dann ist es neutralisiert. Aber das ist ganz und gar falsch. Paulus sagt, in der Gemeinde Gottes darf kein Rachegedanke existieren. Schieb das auf Seite. Was passiert nämlich? Mir tut jemand etwas Böses und ich denke, ich muss das ausgleichen. Aber wenn ich Rache ausübe, dann ist das, als würde so ein Stein in meinen Lebensrucksack hineingelegt. Und dann passiert mir noch eine Sache und ich sage, jawohl, dem zahle ich das heim, das kann die doch nicht mit mir machen. Und wieder gerät ein Stein in meinen Lebensrucksack. Da guckt einer falsch und begegnet mir schlecht. Da hat einer nicht anerkannt, was ich für die Gemeinde leiste. Das ist der Ehestein. Der ist noch recht herausfordernd. Nirgendwo kann man Rache so einfach und so effektiv leben wie in der Ehe. Aber auch das wird einen Stein in meinen Lebensrucksack legen. Und so begegnen uns immer wieder Dinge. Und jedes Mal, wenn ich mit Rache antworte, kommt ein Stein in diesen Lebensrucksack hinein. Und jetzt? Und jetzt sage ich ja, jetzt will ich ein fröhlicher Christ sein und so will ich durch das Leben gehen. Ich will mich freuen, ich will meinen Jesus lieben und so will ich Tag für Tag bis zum Ende meines Daseins meinen Glauben leben und gestalten. Das ist überhaupt nicht möglich. Da kommt ein Hindernis in mein Leben hinein und ich bin nicht mehr in der Lage, drüber zu kommen. Da habe ich einen Lebensrucksack, der mich runterzieht und der mich platt macht und fertig macht. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie ich diesen Lebensrucksack wieder leer bekomme. Und das sind drei kleine Worte. Drei kleine Worte können diesen Lebensrucksack wieder leeren. Wisst ihr, welche Worte das sind? Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Das ist der einzige Weg, wie diese Last, diese Schwere, die Dinge, die, das Böse, das mir entgegengebracht worden ist, wie das aus meinem Leben verschwinden kann. Und Carmen, ich bin so dankbar und bitte entschuldige, wenn ich so öffentlich jetzt, ich meine, du hast es ja hier erzählt, dein Beispiel nehme, aber du hast es erzählt, genau das, oder? Das ist genau das. Ich vergebe dir. Welche Steine hast du in deinem Rucksack? Welche Steine sind in deinem Lebensrucksack? Bist du nicht müde davon, diese Last zu schleppen? Bist du nicht erschöpft? Zittern dir nicht manchmal die Knie in deinem Leben vor Erschöpfung, weil du den Eindruck hast, da sind so viele Dinge in meiner Vergangenheit passiert, die mir das Leben zur Hölle machen und ich spüre diese Last. Da habe ich Menschen kennengelernt, die beschuldigen andere, das sind Dinge, die 30 und 40 und 50 Jahre zurückliegen und sie schleppen diesen Rucksack. Ich wünschte mir, dass wir einzeln und gemeinsam miteinander umgehen, indem wir diese drei Worte praktizieren und diese Steine aus unserem Lebensrucksack raustun können. Ich vergebe dir. Und dann sind wir in der Lage, Böses mit Gutem zu vergelten. Dann sind wir in der Lage, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft zu formen, die in einem totalen Kontrast und Gegensatz zu der Gesellschaft dieser Welt ist. Dann werden Menschen hier hineinkommen und so, wie es in Johannes 17 beschrieben wird, und sie werden erstaunt sein und sie werden denken, was ist hier los? Was passiert hier? Das ist völlig anders wie da draußen. Sie werden feststellen, und so sagt es Jesus in Johannes 17, Vers 21, sie sollen eins sein, wie der Vater und ich eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, betet Jesus zu seinem Vater. Das ist unser stärkstes evangelistisches Werkzeug, unsere Einheit. Wir wollen jetzt miteinander ein kurzes Video schauen, das geht ganz kurz, das diese Gedanken noch einmal zusammenfasst und dann wollen wir gemeinsam diese Einheit feiern.
Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt?
Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.